Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Und wir beschäftigen uns heute mit Sportwetten, ein Milliardengeschäft im Graubereich, ein Geschäft mit hohem Suchtfaktor. Ich bin Gerhard Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Deutschland ist ein Paradies für Zocker. Überall gibt es Wettbüros und Spielhallen. Und wem das noch nicht reicht, der kann rund um die Uhr auf seinem Smartphone wetten. Irgendwo ist ja immer etwas los. Fußball in Südkorea oder Rugby in Australien. Auf alles kann man Geld setzen. Wer schießt das nächste Tor, wer bekommt den nächsten Einwurf, auch darauf kann man wetten, live und im Minutentakt. Das lässt Zockerherzen höher schlagen, so hoch, dass viele nicht mehr davon loskommen und noch den letzten Cent verspielen. Sportwetten machen süchtig. Eine Reportage von Manfred Götzke.
Yusuf führt in ein kleines Zimmer über seinem Köfteladen in Berlin-Neukölln. Hier, abgeschieden von seinen Kunden und Mitarbeitern, kann er offen reden. Über das, was sein Leben fast zugrunde gerichtet hätte. Seine Spielsucht. Genauer, seine Sportwettensucht.
Also, ich habe eigentlich fast alles verloren, was ich verlieren kann.
Angefangen hat alles mit 14, erzählt er. Damals hat ihn sein Onkel zum Wettbüro geschickt, um die Wettscheine abzugeben. Yusuf und seine Cousins haben dabei immer auch ihr eigenes Taschengeld gesetzt.
Und so eigentlich nachhinein immer mehr. Die haben auch nach dem Alter nicht gefragt immer. Also ob wir überhaupt volljährig, wir waren ja nicht volljährig, wir waren damals mit 14, 15, sind wir schon da reingekommen und haben da den ganzen Tag, konnten wir da wetten eigentlich.
Und so wurde aus einem Zeitvertreib eine Sucht. Eine Erkrankung, wie er heute weiß. Irgendwann hat Yusuf, der eigentlich anders heißt, fast jede freie Minute im Wettbüro verbracht und auf Fußballspiele gewettet. Allerdings längst nicht nur auf die Ergebnisse der Partien.
Zum Schluss war es so, dass man innerhalb von knapp 10 Minuten entweder gewonnen oder verloren. Man hat ja auf ein Tor gesetzt, wer den nächsten Tor schießt, wer den nächsten Einwurf hat zum Beispiel. Das finde ich am schlimmsten, also dass man, wer Anstoß hat, auf den hat man gewettet. Man ist ja nicht normal, wenn man auf Einwurf oder auf wer hat Anstoß jetzt zu wetten. Da merkt doch jeder, dass du krank bist.
An manchen Tagen hat er mehrere tausend Euro verloren. Das Geld für die Wetten hat sich Yusuf immer bei Verwandten und Freunden geliehen.
Also die Lügen kamen einfach von alleine, dass man halt an dieses Geld rankommen muss. Und das hat man uns auch abgenommen. Und bei uns ist das so ein Zusammenhalt, wie in eigentlich gar keine Familie, die ich kenne. Ich habe von da bekommen. Ich habe gesagt, ich mache mir was Neues. Obwohl ich kein Geschäft hatte, aber ich habe so getan, dass ich ein Geschäft aufmache. Und von da Geld bekommen. Und es ging alles in den Spielen rein.
Als das Lügen und Leihen nicht mehr funktioniert hat, hat Yusuf sich das Geld gemeinsam mit Bekannten auf andere Weise besorgt. Durch Betrug. Beschaffungskriminalität. Denn auf dem Höhepunkt seiner Sucht konnte der heute 29-Jährige an kaum etwas anderes denken als an die nächste Wette. Stundenlang war er im Wettbüro, jeden Tag. Ging es mal nicht, rief er dort an, um telefonisch Wetten zu platzieren.
Da haben die es auch aufgeschrieben und dann habe ich nachher ein ganzes Geld zahlen, wo ich verloren hatte.
Dass sein Spielverhalten nicht normal war, dass er süchtig war, war Yusuf irgendwann schon klar. Immer wieder nahm er sich vor, mit dem Wetten aufzuhören. Allein, es funktionierte nicht.
Sobald Geld alle war, damals zum Beispiel habe ich gesagt, ey, ja, du musst damit aufhören, das ist eine Sucht. Sobald du wieder Geld hast, ist alles vergessen gewesen, was du dir eigentlich vorgenommen hast.
Den meisten Wett- und Spielsüchtigen geht es ähnlich wie Yusuf, sagt Nina Romanschuk-Seifert. Die Neurobiologin und Psychologin leitet die AG Spielsucht an der Berliner Charité. Aufhören mit dem Spielen, mit Wetten, ist vielen ohne fremde Hilfe unmöglich.
Also jemand, der von Glücksspiel abhängig ist, hat in der Regel mit sehr, sehr schweren Folgen in verschiedenen Bereichen seines Lebens zu kämpfen und kann das trotzdem sozusagen nicht lassen. Und es reicht auch nicht, sich selber zu sagen oder von anderen zu hören, naja, dann geh doch einfach nicht mehr spielen.
Seit jeder Wettanbieter Apps fürs Handy betreibt und die Wettbuden an jeder Ecke stehen, hat sich diese Form der Spielsucht ausgeweitet, sagt Romanschuk-Seifert.
Wenn ich etwas nicht verfügbar habe, dann kann ich von etwas nicht abhängig werden, logischerweise. Und das betrifft natürlich auch solche Dinge wie Glücksspiel. Da ist letztlich die Technologie, die uns ermöglicht, viele Aktivitäten eigentlich ständig auch unterwegs zu machen über das Handy, ja, ein Fluch letztlich, weil wir dadurch zum Beispiel Sportwetten auch jederzeit platzieren können. Und das führt letztlich erstmal dazu, dass das Risiko höher ist, dass ich das auch tue.
Romanschuk-Seifert und ihr Team in der Charité erforschen, warum Glücksspiele und Sportwetten so stark abhängig machen und warum es so schwer fällt, davon loszukommen.
Was man da im Gehirn vor allen Dingen findet, ist, dass die Spielaktivität bekommt so eine hohe Bedeutsamkeit, dass es sogar als wichtiger genommen wird als andere Dinge, die für uns sonst reizvoll sind. Also gutes Essen oder Musik oder auch Kontakt zu anderen Menschen, die uns wichtig sind. Das ist etwas, was für das Gehirn sehr bedeutsam ist. Und bei Abhängigkeitserkrankungen treten sozusagen diese Dinge in den Hintergrund, sind nicht so motivierend wie bei jemandem, der nicht erkrankt ist.
Was bei Sportwetten noch hinzukommt, viele Intensivspieler halten sich für Experten auf ihrem Gebiet.
Die Menschen, die aber besonders überzeugt sind, dass sie einen Einfluss auf den Ausgang des Spiels haben oder dass sie besonders gut zum Beispiel die Szene kennen, in der sie wetten, also die Pferderennen oder Hunderennen oder Fußballspiele, die sind sozusagen, das weiß man, gefährdeter letztlich, eine Abhängigkeit zu entwickeln, eben weil sie sozusagen davon ausgehen, dass Spielverhalten besser unter Kontrolle zu haben.
Der erste Schritt, um clean zu werden, die Betroffenen müssten anerkennen, dass sie krank sind, sagt Romanchuk Seifert. Vielen Spielsüchtigen sei das nicht bewusst, auch weil Spielsucht noch gar nicht lange als Krankheit anerkannt ist.
Im Bereich Glücksspiel ist es so, dass die meisten erst in Therapie kommen, wenn sie sehr schwere psychosoziale Folgen haben, also wenn sie hoch verschuldet sind oder wenn sie gekündigt wurden oder jemand kommt in Behandlung wegen Suizidalität, also sich das Leben nehmen zu wollen, weil er keinen Ausweg mehr sieht. Also die wenigsten kommen so direkt wegen der Glücksspielproblematik.
Yusuf hat die Erkenntnis, krank zu sein, erst erlangt, als es schon zu spät war, im Gefängnis. 4 Jahre saß er ein, weil er sich illegal Geld beschafft hatte, um seine Sucht zu befriedigen.
Gott sei Dank ist es auch so gekommen, dass ich wirklich den Zettel bekommen habe, dass ich in Haft war. Also diese 4 Jahre Distanz war für mich eigentlich das Wendepunkt.
Noch in der Haft ging er zu einer Selbsthilfegruppe, machte eine Therapie.
Natürlich wurde ich gesucht, aber man hat es ja nicht irgendwie eingesehen. Nachhinein, wo ich jetzt von alles eigentlich ferngeblieben bin, sage ich, das war jetzt, wie konnte ich das nur? Weil jetzt verdiene ich das Geld, ich stehe hier 16, 20 Stunden manchmal auf den Beinen. Jetzt verschenkt sich das Geld nicht einfach so. Also.
Wie viel hast du insgesamt verspielt? Hast du mal darüber nachgedacht, das mal zusammengezählt?
Also wenn ich jetzt wirklich alles zusammenrechne, ist es über Millionen. Also nicht nur 1 Million zusammen, viel mehr.
Yusuf kann heute an den zahlreichen Wettbüros in seiner Nachbarschaft vorbeigehen, ohne in Versuchung zu kommen. Es reizt ihn nicht mehr, anders als viele seiner Freunde.
Es gibt leider sehr viele, die auch wirklich krankhaft sind. Ich kenne 1, 2, die wirklich kurz vor dem Selbstmord sogar waren. Und das ist schon schlimm. Die Politik sieht das ja das Ganze. Und dass sie nicht dagegen unternehmen, die Unternehmen gegen eigentlich gar nichts was.
Zocken, bis der Arzt kommt, Sportwetten und Sucht, eine Reportage von Manfred Götzke. Die Suchtgefahren sind bekannt, deshalb sind Live-Wetten in Deutschland auch verboten. Eigentlich. Denn niemand hält sich an das Verbot und das wiederum scheint keinen zu stören. Warum auch? Sportwetten sind schließlich ein Milliardengeschäft, an dem viele mitverdienen. Die Fußballvereine und Verbände zum Beispiel, die sich von Wettanbietern sponsern lassen. Oder der Fiskus, der 5% Wettsteuer verlangt. Es könnte allerdings sein, dass die Geschäfte in Zukunft nicht mehr ganz so reibungslos laufen, denn nach jahrelangem Streit haben sich die zuständigen Bundesländer tatsächlich auf neue Spielregeln geeinigt. Anja Schrumm kennt Details und Hintergründe.
Ihr denkt, ihr kennt alle meine Sprüche? Dann tippt doch drauf.
Ihre Wette in sicheren Händen.
Nee, ne? Sag mal, was tippst du da für einen Quatsch?
Braucht man da eigentlich ein Parkticket?
Natürlich geht es immer um Gewinnen oder Verlieren. Das Allerwichtigste ist aber...
Oliver Kahn, Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger dürften sich zu den Gewinnern zählen. Zumindest monetär. Die Ex-Bundesliga-Profis werben für Sportwettenanbieter bzw. die Spielautomatenwirtschaft. Und nicht nur sie. Bei jedem Bundesligaspiel taucht irgendwo das Logo eines Wettanbieters auf. So gut wie jeder Erstligaverein hat einen entsprechenden Sponsor. Tipico, eines der führenden Unternehmen in Sachen Sportwetten, fungiert seit 2018 als Premium-Partner der deutschen Fußballliga DFL. Konkurrent Bwin sponsert den Deutschen Fußballbund DFB, die deutsche Nationalmannschaft, den DFB-Pokal, die Frauen-Bundesliga und seit 2017 die dritte Liga. Nach Angaben des Deutschen Sportwettenverbandes investiert die Wettbranche jährlich 50 Millionen Euro ins Sportsponsoring in Deutschland. Sebastian Buchholz, der für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, beobachtet dieses Engagement seit Jahren mit Skepsis.
Ich glaube, dass das Ausbreiten der Wettbüros wie auch des Wettens im Internet über die ganzen Angebote sehr viel damit zu tun hat, dass wir sehr viel Werbung für Wetten erleben. Also sowohl auf den T-Shirts der Fußballspieler, genauso wie die Bandenwerbung. Man sieht ja regelmäßig und sehr, sehr viel Werbung für Wettbüros. Und da sagt sich natürlich der Normalsterbliche, ja, wenn dafür so umfangreich geworben wird, kann das doch nichts Schlimmes sein.
Das Ziel der Werbeoffensive ist klar. Die Anbieter wollen Sportwetten als Teil der Fußballkultur verankern. Raus aus der Schmuddelecke des Glücksspiels, rein in die vermeintlich saubere Welt des Sports. Oder wie es Oliver Kahn in einem Werbespot beschreibt.
Wenn man nach England schaut, dort gehören ja Sportwetten wie selbstverständlich letztlich zur Kultur des Spiels. Und ich habe sogar gehört, dass die königliche Familie ihre Wette vom Buckingham Palace aus platziert. Also das zeigt schon, wie gesellschaftsfähig Sportwetten insbesondere auch in England sind.
Auch ohne zockendes Staatsoberhaupt wächst der Sportwettenmarkt in Deutschland rasant. Nach Angaben des Branchenverbandes setzten Wettbürobesucher und Online-Wetter im WM-Jahr 2018 rund 7,7 Milliarden Euro auf Sportereignisse, zumeist Fußballspiele. Für das laufende Jahr peilt man einen neuen Rekord an, 9 Milliarden Euro. Und auch der deutsche Fiskus verdient prächtig mit, denn seit 2012 sind 5% des Umsatzes als Wettsteuer fällig.
Der Glücksspielmarkt ist ein Milliardengeschäft. Das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Das ist auch der Grund, warum da erst die Spielhallen, dann die Wettbüros so in die Kieze drängen und warum natürlich auch wahnsinnig viel inzwischen online, national wie international angeboten wird, weil dort richtig, richtig viel Geld mit zu verdienen ist.
Die Branche boomt, auch weil der Zugang so leicht ist. Daniel Buchholz kämpft in Berlin seit über 10 Jahren gegen das Glücksspiel. Erst gegen Spielhallen, nun verstärkt gegen Wettbüros. Die Hauptstadt hat eines der bundesweit strengsten Spielhallengesetze. Es setzt neuen Anbietern enge Grenzen und auch die alten verschwinden langsam.
Allein im letzten Jahr 2018 um rund 100, also wirklich sehr deutliche Abnahme, das haben wir erreicht. Wir erleben aber gleichzeitig eben die gegenläufige Entwicklung bei den Wettbüros, auf die wir leider als Landesparlament keinen Einfluss haben, dass wir jetzt inzwischen schon bei rund 400 Wettbürostellen sind und es werden offensichtlich immer noch mehr.
Denn für Sportwetten fehlt bislang eine rechtliche Grundlage, gewettet wird im Graubereich. Die 16 Bundesländer konnten sich jahrelang nicht auf einheitliche Regeln einigen. Schleswig-Holstein schoss immer wieder quer, auch die EU meldete Bedenken an. 2011 verabredeten die Bundesländer in einer ersten Reform des Glücksspielstaatsvertrages eine Experimentierphase. 20 Wettanbieter sollten für 7 Jahre eine Lizenz erhalten. 80 bewarben sich, nach einer Vorauswahl blieben 35 übrig. Die Verlierer des Verfahrens zogen vor Gericht, beklagten die intransparente Auswahl und bekamen Recht. Damit scheiterte die Lizenzvergabe. So sind bis heute fast alle Angebote für Sportwetten eigentlich illegal, werden aber geduldet. Die Sportwettenanbieter richteten sich in dem unregulierten Markt prächtig ein. Der Hamburger Präventionsforscher Jens Kalke.
Das war ja ein Paradies für die in den letzten Jahren. Die haben sich ja auch an die ganzen weiteren Regeln des Glücksspielstaatsvertrages nicht gehalten. Zum Beispiel Verbot von Live-Wetten. Das waren paradiesische Zustände. Es sind noch. Ja, ich bin ja mal gespannt, was ab Januar nächsten Jahres passiert.
Nach jahrelangem Streit haben sich die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer geeinigt. Am 1. Januar 2020 soll der sogenannte dritte Glücksspieländerungsstaatsvertrag in Kraft treten. Dann müssen sich die Sportwettenanbieter wieder um Konzessionen bewerben. Diesmal wird die Anzahl nicht beschränkt. Der Staatsvertrag enthält aber auch Regelungen, die den Sportwettenanbietern nicht gefallen werden. Ein Verbot von sogenannten Ereigniswetten etwa. Dabei kann live auf das nächste Tor, die nächste gelbe Karte, die nächste Ecke gesetzt werden. Solche Live- bzw. Ereigniswetten haben ein hohes Suchtpotenzial, gelten aber gleichzeitig als besonders umsatzstarkes Angebot. Auch das sogenannte Dachmarkensponsoring ist im Visier der Aufsichtsbehörden. Baden-Württemberg hat bereits den DFB wegen seines Sponsors BWIN ermahnt. Wie die meisten Sportwettenanbieter betreibt auch BWIN Online-Casinos mit virtuellen Roulette-Tischen und Spielautomaten. Diese aber sind in Deutschland illegal, genauso die Werbung dafür. Daniel Buchholz.
Und man muss eben sehen, wenn jetzt unter dem Obernamen geworben wird, dass natürlich auch der illegale Wettbetrieb mitbeworben wird und dass dagegen jetzt tatsächlich an einigen Stellen konsequenter vorangegangen wird. Das ist sehr richtig so, das ist auch absolut notwendig.
Der DFB schreibt auf Anfrage, man stelle jetzt deutlicher als bisher heraus, dass es sich bei der Kooperation mit BWIN ausschließlich um eine Partnerschaft für den Bereich Sportwetten handle. So wurden BWIN-Werbeschilder mit dem Zusatz Sportwetten versehen. Ansonsten hofft auch der DFB, dass mit der Lizenzvergabe eine Grundlage geschaffen wird, die allen Beteiligten mehr Rechtssicherheit bietet. Man hat, so scheint's, vor allem das Gewinnpotenzial der Sportwetten im Blick, weniger das Suchtpotenzial. Auch der Berliner Abgeordnete Daniel Buchholz hofft auf Rechtssicherheit, aber nicht, um Geschäfte zu machen.
Dann haben wir hoffentlich endlich die Möglichkeit, sehr koordiniert gegen illegales Glücksspielen, das heißt in diesem Falle illegale Wettangebote und Wettanbieter, vorzugehen. Und ich erhoffe mir davon tatsächlich auch ein Stück weit einen Rückgang der Wettbüros, des Überangebotes an Wettbüros in unseren Städten.
Man kann allerdings darauf wetten, dass das Gezerre um die Regulierung der Sportwetten weitergehen wird. Denn der dritte Glücksspieländerungsstaatsvertrag sieht eine Experimentierphase vor. Und die endet am 30. Juni 2021.
Sportwetten, ein Milliardengeschäft, Anja Schrumm berichtete.